Dann muss ich hier was machen?
Nee, jetzt.
Ich kann nichts machen, genau. Ihr habt die Macht. Ja, ich sag's nochmal. Schön, dass ihr das eins meiner Lieblingslieder rausgesucht habt vor der Predigt. Ohne mein Zutun. 10.000 Gründe gibt es für Gott, Gott zu loben, für ihn zu singen. Und ich werde am Ende der Predigt nochmal drauf zurückkommen. Mein Name ist Michael Decker, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Mitglied der Gemeindeleitung hier. Ich bin kein Pastor. Wer also Wert legt, eine Predigt von einem Theologen zu hören, der hat jetzt noch die Möglichkeit, unauffällig den Saal zu verlassen. Unauffällig vielleicht nicht, aber... An den vergangenen Sonntagen haben wir uns mit verschiedenen Männern aus dem Neuen Testament beschäftigt. Mit Paulus, Barnabas, Johannes Markus, Hananias. Und auch heute geht es um zwei Männer aus dem Neuen Testament. Es geht um Philippus und Nathanael. Philippus war ein Jünger Jesu, kommt mehrfach im Neuen Testament vor. Und Nathanael kommt nur an zwei Stellen vor in der Bibel. Die eine ist, die wir gleich lesen werden, und die andere dann nach der Auferstehung Jesu. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wie diese beiden Männer Jesus begegnet sind, wie diese beiden Männer Glauben zu Jesus gefunden haben, wie die Glauben entdeckt haben. Und Manuela hat es ja vorhin gesagt, Glauben entdecken verändert Leben. Das ist die Vision unserer Gemeinde. Heute geht es also um den Teil 1, Glauben entdecken. Und ich lese uns dazu den Bibeltext aus Johannes 1, Vers 43 bis 51. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Er traf Philippus und forderte ihn auf, komm, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Philippus wiederum traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Fragte Nathanael. Philippus antwortete, komm mit, überzeug dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, da kommt ein wahrer Israelit. Ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete, bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Da sagte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus sagte, glaubst du das jetzt, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch viel größere Dinge erleben. Und er fuhr fort, Amen, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes zum Menschensohn herab und von ihm zum Himmel hinaufsteigen. Unser Text beginnt mit diesem Satz, am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Und ich möchte euch kurz in den Kontext der Geschichte hineinnehmen und euch erzählen, was war denn am Tag vor diesem Tag darauf? Das Johannesevangelium beginnt mit der Erzählung von Johannes dem Täufer. Wir haben vorhin schon ihn auf dem Bild gesehen. Und alle, die vor 2,5 Wochen bei dem Musical von Adonia waren, denen ist Johannes der Täufer bestens vertraut. Johannes der Täufer ist unterwegs, predigt, ruft die Leute zur Umkehr auf und sagt, da kommt einer nach mir, das ist Gottes Sohn, auf den müsst ihr hören. Er weist auf Jesus hin. Und irgendwann begegnet er Jesus und er erkennt dann auch, Jesus, das ist der, auf den ich hingewiesen habe. Das ist der Sohn Gottes. Und zwei seiner Jünger, die wechseln dann von Johannes zu Jesus, folgen fortan Jesus nach. Er ist ja auch der Sohn Gottes. Einer davon ist der Andreas. Der nimmt dann noch seinen Bruder mit, Simon Petrus, kennen wir auch gut. Und es war noch ein dritter dabei. Und diese drei Jünger und Jesus sind jetzt unterwegs und dann beginnt unsere Geschichte. Jesus bricht nach Galiläa auf und wir wissen auch, wo er hin will. Er will nämlich nach Kana. In Kana findet eine Hochzeit statt, zu der er eingeladen ist. Und wie ihr wisst, hatten die zu wenig Wein besorgt auf der Hochzeit. Und Jesus macht dann aus 600 Litern Wasser 600 Liter hervorragenden Wein. Das ist der Rahmen unserer Geschichte. Drei Jünger und Jesus sind auf dem Weg nach Kana. Und da trifft Jesus auf Philippus. Er ist unterwegs von Bethsaida, das ist ein Ort, der liegt an der Nordostküste des See Genezareth, also ein Fischerdorf dort, und ist auf dem Weg nach Kana, 45 Kilometer nach Westen. und trifft den Philippus und fordert ihn auf, komm, folge mir. Das klingt ja schon ziemlich autoritär, oder? Komm, folge mir. Nicht etwa, hättest du vielleicht Lust und Zeit, mich ein Stück zu begleiten? Komm, folge mir. Er versucht auch nicht, den Philippus zu überreden. Er hätte ja sagen können, ich bin eingeladen auf eine Hochzeit und einen Wein haben die dir, kann ich dir sagen. Sowas hast du noch nicht getrunken. Nö, er sagt einfach nur, komm, folge mir. Aber noch auffälliger ist, dass dann gar keine Rede davon ist, wie Philippus antwortet, wie er reagiert. Noch nicht mal ist davon die Rede, dass er irgendwie überlegt, sollte ich das jetzt machen, das hier aufgeben, das schöne Leben am See, schwimmen am Sonntag, jeden Tag frischen Fisch. Keine Rede von dieser Überlegung, die der Philippus anstellt. Und wir werden auch gleich sehen, warum das so ist, warum weder die Antwort einer Erwähnung bedarf, noch diese Überlegung. Ich glaube, er hat diese Überlegung auch gar nicht angestellt. Philippus trifft Nathanael und sagt ihm dann, hey Mann, wir haben den gefunden, über den schon Mose gesprochen hat, den die Propheten seit Jahrhunderten ankündigen. Das ist die Sensation. Das ist wie Weihnachten, Ostern, Weltmeisterschaft und Mauerfall an einem Tag. Seit Jahrhunderten wartet unser Volk auf diesen Mann. Und ich habe ihn getroffen. Unser größer König David hat ihn nicht erlebt. Elia hat ihn nicht kennengelernt. Aber ich, der Philippus aus Bethsaida, gerade habe ich noch mit ihm gesprochen. Das ist der Hammermann, Wahnsinn. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass der Philippus ein bisschen übertreibt. Im Eifer des Gefechts, er tut so, als habe er Jesus gefunden. Aber die Geschichte macht deutlich, dass Jesus ihn gefunden hat. Aber das nur am Rande. Philippus ist jedenfalls hin und weg von diesem Jesus. Er, der, auf den das Volk schon so lange gewartet hat, der ist endlich gekommen. Und er hat mich eingeladen, ihm zu folgen. Ja, dass das keiner weiteren Überlegung bedarf, ist doch klar. Wenn mich der Messias höchstpersönlich einlädt, ihm zu folgen, ja, dann wäre ich ja schön blöd, Nein zu sagen. Da muss ich auch nicht lange nachdenken. Das ist wie wenn ein Lottospieler 6 richtige und Superzahl tippt. Der überlegt sich auch nicht, ob er den Gewinn annimmt oder nicht. Das ist das Beste, was ihm passieren kann. Und Philippus ist so begeistert, dass er unbedingt Nathanael davon erzählen muss. Und das, obwohl er vermutlich weiß, dass der Nathanael ein ganz schön skeptischer Typ ist. Und der Nathanael, der lässt sich dann auch gar nicht anstecken von dieser Begeisterung. Und wir lesen hier, wie er antwortet, was? Der Jesus kommt aus Nazareth? Kann da etwas Gutes herkommen? Und dazu muss man wissen, dass der Nathanael aus Kana kommt. Kana liegt 8 Kilometer weg von Nazareth. Das heißt, der Nathanael, der kannte Nazareth. Nazareth war damals ein völlig unbedeutendes Kuhdorf, nicht mal ein gescheiter Weg führte dahin. Und Nazareth wurde auch nirgendwo erwähnt in der Tora, im Alten Testament. Und man kann fast sagen, der Nathanael hat theologische Gründe, nicht zu glauben, dass Jesus der Messias sein kann. Was macht Philippus jetzt? Wie würden wir reagieren? Ich würde wahrscheinlich anfangen zu argumentieren. Ich würde sagen, also jetzt pass mal auf, Nathanael. Jesus ist ja in Nazareth nur aufgewachsen, der ist da nicht geboren. Geboren ist er in Bethlehem, weil seine Eltern zu dieser Volkszählung mussten und dann hat Maria unterwegs entbunden. Und deswegen kommt Jesus eigentlich aus Bethlehem. Und Bethlehem, das ist sehr wohl im Alten Testament erwähnt, das kommt 43 Mal vor. Und der Prophet Micha hat sogar explizit vorhergesagt, dass Jesus oder dass der Herrscher, der Messias, in Bethlehem geboren werden würde. Glaubst du es jetzt, Nathanael? Ich bin mir nicht sicher, ob das den Nathanael überzeugt hätte. Ich glaube eher nicht. Nein, ich bin 100% sicher, dass er es dadurch nicht den Glauben entdeckt hätte. Und der Philippus, der macht auch was ganz anderes. Der diskutiert nicht mit dem Nathanael. Er lädt ihn einfach ein, Jesus persönlich zu begegnen. Komm mit, überzeug dich selbst. Philippus verzichtet auf schlaue Argumente und fromme Sprüche. Glaube hat zwar gute Gründe, aber die sind nicht alles. Und das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Wenn ich wissen will, wie Vollkornbrot schmeckt, dann hilft es mir nicht, ein gutes Rezept zu lesen, dann muss ich da reinbeißen und es schmecken. Wenn ich wissen will, wie die neue CD von Nickelback klingt, dann kann ich zwar Rezensionen drüber lesen, aber rausfinden tue ich es erst, wenn ich sie höre. Wenn ich wissen will, wie sich der neue XC90 fährt, dann kann ich tolle Bilder im Internet angucken und Videos, wie der da durch Schweden düst. Aber rauskriegen tue ich es nicht. Ich muss mich reinsetzen in das Auto und muss es fahren. Und dann weiß ich, wie er sich fährt. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn ich wissen will, wer Jesus wirklich ist, dann muss ich ihm persönlich begegnen. Es ist gut, anderen Menschen von Jesus zu erzählen und über ihn zu informieren, aber das wird niemanden bekehren. Wir können sowieso niemanden bekehren. Das kann nur Jesus selbst und das ist auch gut so. Aber wir können andere einladen. Wir können einladen, diesen Jesus kennenzulernen und ihm zu begegnen. Wir können einladen, die Bibel zu lesen. Wir können in unsere Gemeinde einladen, auch in andere Gemeinden. Zum Alpha-Kurs zum Beispiel können wir einladen. Und das Wichtigste, wir können Menschen einladen, wirklich damit zu rechnen, Jesus zu begegnen. Das zu erbitten und auch zu erwarten. Und Jesus hat versprochen, dass er sich finden lassen will von denen, die ihn suchen. Was motiviert Philippus eigentlich, Nathanael einzuladen? Hat Jesus ihn dazu aufgefordert? Hat er zu seinen ersten drei Jüngern gesagt, also es gibt noch eine kleine Bedingung, die ihr erfüllen müsst. Jeder von euch besorgt noch drei weitere Jünger. Ja, 3 mal 3 sind 9 und ihr 3 sind 12, geht genau auf. Hatte Jesus so eine Art Strukturvertrieb im Sinn, so wie bei Tupperware, so ein System, das sich dann exponentiell entwickelt und wie so ein Schneeballsystem. Ich überspitze das jetzt bewusst, um deutlich zu machen, darum ging es ganz und gar nicht. Es ging nicht um irgendeine Methode, die Zahl der Anhängerschaft zu vergrößern. Es ging auch nicht um Zahlen. Es geht nur um ihn. Es geht um Jesus. Und Philippus lädt Nathanael ja deswegen ein, weil er weiß, dass Jesus der Messias ist. Das ist der Punkt. Das begeistert ihn dermaßen, dass er gar nicht anders kann, als Nathanael davon zu erzählen. Etwas Größeres ist Philippus in seinem ganzen Leben nicht passiert. Selbstverständlich erzählt er das weiter. Nicht, weil er das tun sollte. Nicht aus Pflicht. Nicht, weil er damit bei Jesus einen guten Eindruck macht. Nein, der kann gar nicht anders. Der muss das erzählen. Und Nathanael lässt sich dann auf diese Einladung ein. Okay, dann mache ich mir mal selbst ein Bild, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und da hält unsere Geschichte die nächste Überraschung bereit. Was ist das denn für eine Begrüßung? Als Jesus Nathanael kommen sieht, sagt er, da kommt ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Wow, was für eine Aussage, was für eine Achtung, was für eine Wertschätzung hat Jesus diesem Mann gegenüber. Also wenn mich jemand begrüßen würde, nachher nach dem Gottesdienst zum Beispiel, da kommt ein wahrer Christ, ein Mann ohne Falschheit, ich würde rot werden, ich würde sagen, jetzt übertreib mal nicht, halt mal den Ball flach, so ein Supermann und so ein Superchrist bin ich nun wirklich nicht. Ganz anders der Nathanael, er fühlt sich geradezu erkannt durch diese Beschreibung. Woher kennst du mich? Woher weißt du, dass ich so bin? Hört man daraus? Jesus hätte ja auch sagen können, also mein lieber Freund, dass du so abfällig von meiner geliebten Heimatstadt redest, das gefällt mir gar nicht. Jetzt entschuldigst du dich erstmal und dann können wir in Ruhe weitersehen. Nein, Jesus achtet den Nathanael. Er lobt ihn geradezu für seine Skepsis. Ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit, einer, der nicht gleich dem erstbesten Gerücht glaubt, einer, der den Dingen auf den Grund geht, einer, der nicht jedem selbsternannten Heilsbringer hinterherläuft, einer, der gründlich prüft, bevor er sich auf etwas einlässt. Jesus antwortet auf diese Frage, woher kennst du mich? Ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und das ist der Wendepunkt der Geschichte. Auf einmal erkennt der Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Merkwürdig, oder? Was war da unter dem Feigenbaum? Was ist da passiert? Was hat Nathanael da gemacht? Keine Ahnung, es steht nicht da. Es bleibt ein Geheimnis. Und das, obwohl es doch so entscheidend ist für diese Begegnung. Und wir könnten jetzt anfangen zu spekulieren und zu überlegen, was war da? Und ich habe das auch gemacht in der Vorbereitung für die Predigt und habe überlegt, was war da und habe mir eine kleine Theorie zurechtgelegt. Aber die erspare ich euch, weil die führt nicht weiter, die ist Spekulation. Wenn ich Nathanael mal im Himmel treffe, dann werde ich ihn fragen, was da war unter dem Feigenbaum. Aber ich glaube, so lange muss ich noch warten. Ist dem Schreiber des Johannesevangeliums da etwas durch die Lappen gegangen? Hat er aus Versehen vergessen, etwas Wichtiges aufzuschreiben? Hat er vielleicht vergessen, die Stelle nochmal Korrektur zu lesen und einen redaktionellen Fehler übersehen? Ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist absichtlich nicht aufgeschrieben. Es bleibt ein Geheimnis und soll ein Geheimnis bleiben, so wie es immer ein Geheimnis bleibt, wie Menschen zum Glauben an Jesus finden. Wir können das nicht in einer Abfolge logischer Schritte mit Ursache und Wirkung zerlegen. Wir können nicht ein Rezept angeben, jetzt machst du das, dann wirst du zum Glauben finden. Liest erstmal die Bibel, dann betest du, dann bist du 5 Minuten ganz still, dann schreibst du was auf, dann betest du nochmal und dann macht es Klick. So ist es nicht. Es ist ein Geheimnis, wie und wann es wirklich Klick macht, um das mal so auszudrücken. Wir können es nicht machen und nicht herbeiführen. Einzig und allein die Begegnung mit Jesus führt zum Glauben, das Erkennen, wer er wirklich ist. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dann ändert das natürlich alles. Dann ist er nicht nur ein großartiger Lehrer, nicht nur ein Wundertäter, nicht nur ein Prophet, nicht nur ein König. Wenn er wirklich Gottes Sohn ist, dann hat er alle Macht. Dann entscheidet sich alles an ihm. Alles. Die entscheidende Frage meines Lebens ist dann die, wie ich zu ihm stehe. Vertraue ich dem Sohn Gottes? Schließe ich mich ihm an? Oder wende ich mich von ihm ab und halte ihn für einen Lügner? Es gibt nur diese beiden Alternativen. Entweder er hat Recht oder er hat Unrecht. Und für Philippus und für Nathanael ist das keine Frage mehr. Sie sind dem Sohn Gottes begegnet. Da gibt es kein Halten. Und Jesus legt noch einen drauf. Das unter dem Feigenbaum, das war erst der Anfang. Jetzt geht es erst richtig los. Jesus verspricht, du wirst noch viel größere Dinge erleben. Und dann geht er von dem Du zum Ihr über und macht seinen Satz besonders wichtig, indem er ihn mit Amen beginnt. Amen, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes zum Menschensohn herab und von ihm zum Himmel hinaufsteigen. Was für ein Bild. Bibelkenner wissen, das gab es schon mal im Alten Testament, der Jakob auf der Flucht vom Esau hat genau sowas erlebt. Jetzt muss ich mal die Nase putzen. Der hat gesehen, wie der Himmel offen stand und wie Engel hinauf und hinabgestiegen sind. Der Himmel steht offen. Das heißt doch, Gott lässt etwas von seiner Herrlichkeit sichtbar werden. Gott gibt sich zu erkennen. Gott ist uns freundlich zugewandt. Engel als Boten, die hinauf und hinabsteigen, zeigen Gott im Himmel und Jesus auf der Erde stehen in engem Austausch miteinander. Sie sind eng verbunden. Und anders als in der Geschichte vom Jakob ist hier nicht von einer Leiter die Rede, sondern von Jesus. Jesus ist die Verbindung vom Himmel auf die Erde. Er ermöglicht den offenen Himmel. Und Nathanael hat in der Tat dann noch viel größere Dinge erlebt. Berichtet ist in Johannes 21, am Ende des Johannesevangeliums, wie Nathanael gemeinsam mit einigen anderen Jüngern dem auferstandenen Jesus begegnet. Sie waren zusammen fischen am See, aber sie haben nichts gefangen. Als ein Mann am Ufer sie dann auffordert, die Netze mal auf der anderen Seite des Bootes auszuwerfen, machen sie einen riesigen Fang, 153 große Fische. Und da erkennen sie erst, dass es der auferstandene Jesus war, dem sie begegnet sind, der ihnen diesen Tipp gegeben hat. Völlig unerwartet sind sie erneut Jesus begegnet. Und auch wir können Jesus immer wieder begegnen, er ist ja auferstanden, er lebt. Glauben entdecken geschieht immer wieder, auch heute. Und nicht nur einmal im Glaubensleben zu Beginn, sondern immer wieder werden wir Jesus begegnen. Und ich bin überzeugt, dass auch uns diese Verheißung gilt, dass auch wir Großes mit Jesus erleben, wenn wir uns auf ihn einlassen. Zum Schluss meiner Predigt möchte ich nochmal auf den Anfang der Geschichte zurückkommen. Der Stein kommt ja dadurch ins Rollen, dass Philippus so begeistert von Jesus ist, dass er gar nicht anders kann, als Nathanael einzuladen, diesen Jesus kennenzulernen. Und ich habe mich gefragt, wie steht es eigentlich um unsere, wie steht es um meine Begeisterung für Jesus? Bin ich auch so, dass ich gar nicht anders kann, als andere zu Jesus einzuladen? Und ich war mir schnell klar, nein, das bin ich nicht. Ich komme nicht montags morgens ins Büro und sage zu Carina und Jan, meinen beiden Kollegen, hey, diesen Jesus müsst ihr unbedingt kennenlernen, was ich wieder erlebt habe am Wochenende mit dem. Wahnsinn. Habe ich noch nie gemacht. Und ich glaube, wenn ich das morgen früh so machen würde, dann würden die sich fragen, ob ich irgendwas genommen habe. Aber warum ist der Philippus so begeistert und warum bin ich es nicht? Ein Punkt ist, sicherlich diese Anfangseuphorie, ja, wenn wir etwas neu entdecken. Du hast vorhin von deinem Thermomix erzählt. Wenn wir von irgendwas neu begeistert sind, am Anfang erzählen wir das jedem und es wird dann irgendwann wieder normal und dann kann man auch mit dem Thermomix kochen, ohne es jedem erzählen zu müssen. Und das ist menschlich und das ist auch beim Glauben so. Ja, wenn wir neu Glauben entdecken, dann sind wir begeistert. Und das erleben wir ja auch. Wenn Menschen zum Beispiel im Alpha-Kurs zum Glauben kommen, dann sind das begeisterte Glaubende, die auch andere einladen, die voller Begeisterung stecken und andere mit zum Alpha-Kurs einladen. Und diejenigen, die schon länger glauben, da ist dann diese Anfangsfreude irgendwie ein Stück weit verflogen. Dann gewöhnt man sich an vieles, nimmt vieles einfach selbstverständlich hin, das ist halt so. Macht es sich bequem und gemütlich in seinem Glauben, schleift vielleicht die eine oder andere Kante ein bisschen ab, damit es bequemer wird. Und so verfallen wir in einen gewissen Glaubenstrott. Und das halte ich für gefährlich. Ich will nicht behaupten, dass wir diese Euphorie des Anfangs immer weiter haben können. Ja, das ist normal, dass es irgendwie nachlässt. Aber ich glaube, dass wir uns immer wieder neu von Jesus begeistern lassen können. Wenn wir auf ihn schauen, wenn wir uns klar machen, wer er ist und wie er ist, was er getan hat, was er tut, was er heute tut und was er noch tun wird, dann kann uns das wieder neu für ihn begeistern. Wir haben vorhin gesungen, dass es 10.000 Gründe gibt, Gott zu loben. Und das sind 10.000 Gründe, begeistert von ihm zu sein. In der Vorbereitung zur Predigt habe ich mir überlegt, was sind eigentlich meine Gründe, begeistert von Gott zu sein? Was hält mich nach über 40 Jahren immer noch am Glauben? Was möchte ich nie mehr vermissen? Und ich habe mir mal 10.000 Gründe notiert, die ich euch kurz sagen will. Fünf. Fünf Gründe habe ich mir überlegt, die für mich persönlich an Jesus und an Gott begeistern, und die will ich euch sagen. Erstens, mich begeistert immer wieder neu, wie Gott diese Welt erschaffen hat. Ich brauche nur eine Blume genauer anzuschauen und bin begeistert von den Farben, von den Formen, von dem Geruch und kriege eine Ahnung davon, wie kreativ Gott ist, wie fröhlich Gott ist, wie zärtlich Gott ist, wie liebevoll Gott ist. Mich begeistert zweitens, dass dieser großartige Gott, der die Welt erfunden hat, der sie gemacht hat, der sie immer noch erhält, dieser gewaltige Gott, der kennt mich. Der kennt den Michael Decker aus Wiesloch. Und nicht als irgendeiner auf einer großen Liste mit dem Nachnamen D, sondern der kennt mich richtig. Der weiß, was ich denke, was ich fühle, und zwar besser als ich selbst. Das begeistert mich. Und ich bin drittens davon begeistert, dass dieser große Gott eine persönliche Beziehung mit mir haben will. Ja, dass er die sich richtig wünscht. Das höchste Wesen dieser Welt wünscht sich eine persönliche Beziehung mit mir. Also wenn das keine Wertschätzung ist, dann weiß ich nicht, was Wertschätzung sein soll. Ich kann jederzeit mit diesem Gott reden. Immer. Das kann ich nicht mal mit Conny, meiner Frau. Manchmal schläft sie, manchmal arbeitet sie. Manchmal wünscht sie, dass ich gerne mehr mit ihr rede und ich mach's nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Gott hört mir zu, immer. Und er ist auch nicht abgelenkt durch andere Dinge, wenn ich mit ihm rede. Mein Gebet macht etwas mit Gott. Es lässt ihn nicht kalt. Es macht einen Unterschied. Ich habe Einfluss auf die höchste Autorität in dieser Welt. Stellt euch mal vor, ich hätte Einfluss auf Hasso Plattner, auf Putin, auf Jogi Löw. Nein, ich habe Einfluss auf die höchste Instanz der Welt. Ich will nicht sagen, dass Gott jedes Gebet so erhört, wie ich das gerne hätte. Aber ich glaube trotzdem, dass alle, die wir hier sitzen und der hier steht, an dieser Stelle weit unter den Möglichkeiten leben, die wir haben. Viertens, ich bin begeistert davon, dass Jesus mich frei macht von meiner Schuld und meinen Sorgen. Ich muss das, was ich verbockt habe im Leben, nicht mein Leben lang mit mir rumtragen. Ich kann es abgeben, ich kann es loswerden und ich kann wirklich davon frei werden. Da, wo ich etwas gesagt habe, was ich besser nicht gesagt hätte, wo ich eine E-Mail geschrieben habe, was ich besser anders formuliert hätte, wo ich geschwiegen habe, wo ich besser mal was gesagt hätte, wo ich schuldig geworden bin an meiner Frau oder an meinen Kindern. Das kann ich loswerden bei Gott, bei Jesus. Er vergibt mir und macht mich wirklich frei und nimmt es weg. Das begeistert mich. Und fünftens, wir haben vorhin davon gesungen, dass wir einmal 10.000 Jahre und in Ewigkeit Gott preisen werden. Das begeistert mich. Wir werden einmal in einer vollkommenen Welt leben, in voller Gemeinschaft mit Jesus, noch viel enger als die Jünger damals. Ohne Probleme, ohne Krankheiten, ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Tod. Ich freue mich darauf und ich bin begeistert, dass Jesus diesen Weg dahin geebnet hat. In unserem Hauskreis kursiert immer mal wieder der Spruch: Am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Sind das nicht tolle Aussichten? Ich möchte euch einladen, nehmt euch heute oder in der kommenden Woche einmal eine Viertelstunde Zeit. Setzt euch in euren Lieblingssessel, geht spazieren oder joggen, legt euch in die Badewanne, egal was. Geht an irgendeinen für euch angenehmen Ort und überlegt mal, was sind für euch 5 Gründe, warum ihr von Jesus begeistert seid. Das können ganz andere sein als die ich genannt habe. Schließlich gibt es ja insgesamt 10.000. Und ich wünsche uns zusammen, dass Jesus uns wieder ganz neu wichtig wird und ganz neu begeistert. Vielleicht sogar so arg, dass es uns in der Mittagspause mit den Kollegen einfach so rausrutscht. Amen. Bevor wir gleich einige Augenblicke der Stille haben, möchte ich noch mit uns beten. Jesus, danke dafür, dass du auferstanden bist und lebst. Danke, dass du auch heute Menschen begegnest. Öffne uns die Augen, dass wir dich sehen. Begeistere du uns wieder neu von dir. Lass uns groß werden, wer du bist und wie du bist. Erfülle du uns mit deinem Geist und lass uns überfließen von dem, was du uns reichlich schenkst. Lass uns andere anstecken und einladen, dir ganz persönlich zu begegnen. Danke, dass auch wir noch Großes mit dir erleben werden. Amen.